Und er sagte: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte heißt, kreuzigten sie ihn dort und die Verbrecher mit ihm. So sah die Todesstrafe damals aus: Kreuzigung. Die Art der Vollstreckung der Todesstrafe, die die höchste Art der Strafe überhaupt darstellte. So durfte nicht jeder zu Tode kommen, so der Todesstrafe verfallen. Es ist schon komisch, dass man innerhalb dessen, was Todesstrafe ist, noch Abstufungen hat. Aber das war so bei den Römern. Das Kreuz, das Schlimmste. Besonders grausam, besonders öffentlich, besonders abschreckend. Auch heute gibt es noch Todesstrafe in gar nicht mal so wenig Ländern dieser Erde. Im US-Staat Texas führen die Justizbehörden eine Liste auf ihrer Internetseite. Dort stehen die Angaben zu allen 587 Hingerichteten seit 1982, seit Dezember 82 bis zuletzt am 28. Februar diesen Jahres. Ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich das, als ich das las, nicht glauben konnte, aber man kann das tatsächlich aufrufen und kann dort nachlesen. Das heißt, im Jahr etwa im Durchschnitt 14 Menschen, die dort die Todesstrafe, zur Todesstrafe verurteilt sind und die vollstreckt wird. Es sind auch von diesen, die dahingerichtet werden, die letzten Worte aufgeschrieben. Die liegen vorbereitet für das Gift, das sie ums Leben bringen soll, auf einem Tisch. Ein Pfarrer oder Seelsorger kann sie am Fuß, am Knöchel festhalten und bei ihnen sein. Irgendwo hinter einer Glaswand die Angehörigen, und über ihnen hängt ein Mikrofon, und dort können sie ihre letzten Worte sprechen. Die sind dann aufgeschrieben und kann man nachlesen auf dieser Internetseite. Die letzten Worte an die Nachwelt, meist Familienangehörige, Freunde, die Anwälte, aber auch die Opfer. Es gibt einen Blogger im Internet, der auf seiner Seite anhand dieser Angaben die letzten Worte dieser zum Tode Verurteilten analysiert hat. Und er sagt, in diesen letzten Worten kommen Begriffe besonders vor, oder die am meisten vorkommen, drei Vokabeln: Liebe, Familie, Dank. Und dann sagt er noch die häufigsten Redewendungen mit drei Wörtern, im Deutschen dann auch mal 1-4, die sind: Ich liebe dich, ich hätte gerne, es tut mir leid, vielen Dank für. Circa 10% der Verurteilten bleiben bei der Behauptung, sie seien unschuldig. John Millward, so heißt dieser Blogger, war beim Lesen der letzten Worte zunächst sehr erschüttert. Aber dann wurde ihm auch klar, dass man über dem auch die Straftat, die begangen wurde, nicht außer Acht lassen darf. Dann fällt auf alles nochmal ein anderes Licht. Und er hat ein Beispiel genannt von einem Mann, der in seinen letzten Worten in den höchsten Tönen von seiner Freundin schwärmte, sie als einen unbezahlbaren Diamant benannt hat. Aber seine Strafe, wegen der er hingerichtet wurde, war, dass er seine Frau und seine beiden Töchter brutal umgebracht hat. Ich musste so daran denken, ich wusste nicht, ob ich das heute so erzählen soll hier zu diesen Dingen, aber wir haben eben das Lied gesungen, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und an dieser Stelle spüren wir etwas davon, welche Zerrissenheit wirklich da ist unter den Menschen in unserer Welt. Wie die Dinge nicht in Ordnung sind. Milward hat dann weiter auch gesagt, je mehr er von dem las, desto mehr hatte er den Eindruck, dass vieles klingt wie eine Person, immer wieder dieselbe Person, die da spricht, dass sich die Dinge so wiederholt haben. Es klang dann irgendwie immer wieder ähnlich. Warum komme ich darauf zu sprechen, das nochmal gefragt? Letzte Worte kann man im Notfall nicht so planen. Die letzten Momente des Lebens passieren ohne unser Wissen. Ausnahme sind eben die, die zu Tode verurteilt sind und wo das dann festgelegt wird und festgesetzt wird. Und wir haben es heute in unserem Bibeltext auch mit verurteilten Verbrechern und ihren letzten Worten zu tun. Das mischt sich heute. Letzte Worte Jesu soll ja die Zentrale sein, darauf komme ich auch noch. Aber wir können das, was Jesus in dem einen Satz gesagt hat, nicht von dem abkoppeln, was da geschehen war, was da sonst noch am Kreuz gesprochen wurde. Es sind auch letzte Worte von den Verurteilten im Spiel, die neben ihm am Kreuz hängen. Darum schauen wir nochmal auf diese Szene. Es wurden aber auch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte heißt, kreuzigten sie ihn dort und die Verbrecher mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Was für eine Szenerie. Wir haben es immer noch auf vielen Bildern. Ich habe es hier auch mitgebracht, wo drei Kreuze nebeneinander stehen und eins dann noch so hervorragt. Jesus in der Mitte. Es war wohl ein Ausdruck des Hohnes und Spottes der Soldaten, dass sie das so arrangiert haben. Jesus wird als Rebellenführer gekreuzigt. Also eine zwiespältige, schillernde Persönlichkeit ans Kreuz gebracht. Und betont steht hier im Text mit ihm. Nicht andersrum, dass man sagte, und beiläufig wurde er auch mit Straftätern, mit Verbrechern ans Kreuz genagelt. Nein, ganz betont, mit ihm. Jesus als König über die Verachteten und ganz Elenden. Und da sind seine straffälligen Minister links und rechts sozusagen neben ihm. Alle vier Evangelien berichten von denen, die mit Jesus verurteilt sind. Bei Markus heißt es sogar, dass beide Mitgekreuzigte ihn schmähten. Vielleicht waren da ja sogar noch mehr beteiligt, noch mehr Kreuze. Wissen wir nicht. Wir wissen nur die sicher von diesen dreien. Bekannt ist diese Szene und immer wieder taucht dann auch gerade bei den Älteren das Wort der Schächer auf, der Schächer am Kreuz. Das klingt schon fast heilig, biblisch, als ob das so eine ferne Szene wäre, so etwas ganz besonders Außergewöhnliches. Aber Schächer ist einfach nur ein veraltetes Wort für Räuber, für Verbrecher. Und aus der Historie kann man annehmen, dass es Zeloten waren, also Eiferer, Kämpfer, die mit dem Dolch im Gewand sozusagen herumgingen und die mit Sicherheit auch Menschen auf dem Gewissen hatten. Tatsächlich. Nicht irgendwelche Verklärungen an dieser Stelle, sondern diese ganze Zerrissenheit unserer Welt, unseres menschlichen Lebens, ist da auf Golgatha auf den Punkt gebracht. Und der erste von diesen Hingerichteten sagt, erlöse dich und uns. Er will Jesus mit sich auf eine Stufe stellen. Es steigert nochmal den Spott, der auch in alledem liegt. Er will ihn vereinnahmen. Komm, jetzt bist du doch einer von uns. Nun mach mal, zeig doch mal, dass du zu Recht in der Mitte bist. Vielleicht hat er auch gedacht, eigentlich müsste ich da hängen. Ich bin doch hier der Chef. Ich will der Märtyrer sein. Ich will der, der die heimliche Anerkennung des Volkes genießt. Und du, Jesus, du kannst es nicht. Du bist ein Versager. Wer bist du schon? Der zweite sieht Jesus ganz anders. Nicht als Versager oder unfähig zum Retten. Er bittet Jesus in gläubiger Zuwendung. Er hat eine Ahnung davon, dass Jesus Macht und Hoheit besitzt. Und dem, der sich so an ihn wendet, trotz seiner Verbrechen, trotz der ganzen Zerrissenheit, dem spricht Jesus eins seiner letzten Worte zu, ganz persönlich. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses Wort wollen wir uns näher anschauen. Ich habe es extra mal auch als Folie aufgeschrieben hier mitgebracht. Es ist vielleicht das eine Wort, was uns in dieser Zusage Jesu zunächst mal ins Auge fällt. Ein Wort, das einem so ein bisschen anspringt. Welches ist das? Paradies. Dieses Wort Paradies irgendwie müsste es jetzt hier weitergehen. Jetzt. Dieses Wort Paradies kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. Paradeisos im Griechischen. Hier in Lukas 23, Vers 43 könnten wir sagen, das ist ein Ort für die, die im Glauben sterben. Einfach nur für die, die im Glauben sterben. Ein Ort für die, die im Glauben sterben. Im 2. Korinther 12, Vers 4 spricht Paulus von dem, der entrückt wurde bis ins Paradies. Da kennt er einen, der das irgendwie schildern konnte oder sagen konnte. Und macht nicht den Eindruck, dass Paulus das anzweifelt. Es ist ein besonderer Ort der unsichtbaren Welt Gottes. Und dann kommt es in der Offenbarung vor, Kapitel 2. Und ich denke, da steht es für die neue Welt Gottes, für den Lebensraum der Auferstandenen, für den Lebensraum der Auferstandenen. Wir kennen Paradies in der Verwendung, wie es bei uns vorkommt, eher so als Rückblick. Das war mal so am Anfang die paradiesischen Zustände. Leider verlorenes Paradies. Oder im Blick auf die Zukunft. Ja, das wäre schön. Das wird schön, wenn das wiederkommt. Das Wort Paradies stammt aus dem Persischen und bedeutet eigentlich nichts anderes als einen umzäunten Garten. Ein Gehege, könnte man fast sagen. Nun haben die auch sehr prächtige Gärten angelegt und besondere Herrscher hatten auch besondere Gärten. Und dann gab es dort noch etwas, was ich finde, was sehr interessant ist, nämlich wenn jemand von so einem Herrscher oder höher gestellten Menschen, der so einen Garten besaß, wenn jemand da persönlich eingeladen wurde, komm, du darfst mit mir in meinen Garten gehen und da gehen wir zwei in dem Garten spazieren. Dann war das eine hohe Ehre. Dann war es eine große Ehre, ein Gartengast zu sein. Man durfte da hineinkommen, einen Ehrenplatz einnehmen neben dieser Person. Und Jesus hat ja, wenn er über die neue Welt Gottes gesprochen hat, über diese Zukunft gesprochen, ganz verschiedene bildartige Ausdrücke verwendet. Er hat davon gesprochen, dass das Haus seines Vaters viele Wohnungen hat, wo wir uns auch nicht so genau jetzt vorstellen können, wie das ist, aber ein Stück spüren wir das schon. Da ist Wohnung, da kann man zur Ruhe kommen, da kann man zu Hause sein, da kann man Heimat finden. Oder in seinen Gleichnissen. Da hat Jesus mal von Abrahams Schoß gesprochen. Der arme Lazarus. Und das konnte der andere sogar sehen, der reiche Mann da. Also Jesus hat so Dinge verwendet, die Menschen angesprochen haben, um ihnen etwas nahe zu bringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier darum ging, dieses Gartenbild, Gartengefährte eines besonderen Herrschers zu haben, besondere Bedeutung zu bekommen, in ein besonderes Verhältnis einzutreten. Dabei geht es nicht nur um Blumen und Bäume oder die Anlage, die Größe, die Quadratmeterzahl, sondern die Ehre, die Bedeutung. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst Ehrengast bei mir sein. Zweiter Begriff, der vielleicht nicht so auffällt, ist das Heute. Dabei ist heute auch für das Neue Testament, für die Bibel, ein sehr interessanter Begriff. Was heißt dieses Heute? Also wer so ein bisschen drüber nachdenkt und sich mit dem biblischen Ablauf beschäftigt, von der Kreuzigung bis hin zur Auferstehung, der wird sagen, wie soll das gehen, heute mit mir im Paradies sein und Jesus ist ja ins Grab gelegt und dann erst am dritten Tag auferstanden und dann den Jüngern erschienen und die hat dann noch Zeit nebenher und was, scheint irgendwo nicht aufzugehen. Aber wenn wir dieses Heute verstehen, und ich möchte es so verstehen, dass es darum geht, es ist jetzt, sorry, jetzt geht das doch, das Mikrofon. Es ist heute, es ist jetzt etwas gültig. Es ist heute, es ist jetzt rechtskräftig. Dem Zachäus hat Jesus gesagt, heute muss ich bei dir einkehren, heute muss ich bei dir Gast sein. Das ist das Umgekehrte. Zachäus, du darfst mit mir durch deinen Garten gehen, sagen wir es mal so. Aber dann sagt Jesus am Ende auch, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Es steht fest, zweifellos, das ist es. In diesem Sinne ist dieses Heute biblisch eine feste Größe. Das heißt, Jesus legt die Rettung fest. Jesus sagt nicht, du, ich werde mal ein gutes Wort für dich einlegen und warte mal noch ein paar Tage und wenn ich dann das Okay von ganz oben kriege, dann bist du auch sicher dabei. Jesus hat diese Vollmacht zu sagen, heute, heute ist das so. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute ist die Urkunde rechtskräftig unterschrieben. Und so haben wir es ja Weihnachten gehört. Euch ist heute der Retter geboren. Jesus, der Retter, ist gekommen. Dieses Heute hat dort angefangen. Und die verlorene Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist wieder neu möglich. Auch für Mörder. Und aus manchem Zeugnis von dieser Internetseite da in Texas lässt vermuten, dass auch manche, die hingerichtet worden sind, vorher noch Zugang zum Glauben gefunden haben. Verlorene Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist neu möglich. Und noch im Sterben übt Jesus seinen Beruf als Retter aus. Euch ist heute der Retter geboren, hieß es dann. Das war sein Beruf. Von der Weihnachtsbotschaft an, von Anfang an, auch schon vorher, er, der Retter für die Menschen. Er kommt in diesen Riss. Er ist der Weg, der zurückführt. Insofern ist heute mehr als eine Zeitangabe. Es ist eine feste Zusage, die nur er geben kann. Und nun ein dritter Teil noch aus diesem Satz. Ich habe das bewusst mal so ein bisschen herausgebrochen. Der dritte Teil ist nicht nur ein Wort, sondern das, was mir dann aufgefallen ist und was durch die letzte Woche, als ich mich hier vorbereitet habe, auch sehr beschäftigt hat. Jesus sagt, du mit mir. Du mit mir. Und ich fühlte mich plötzlich angesprochen, was ich mir gesagt habe, wenn Jesus das zu mir sagt, und er hat es doch zu mir gesagt, du mit mir, lass uns zusammen gehen, lass uns den Weg gehen, du mit mir. Ich will dich, ich will, dass du mit mir gehst, trotz deiner Vergangenheit. Trotz allem, was vorgefallen ist, du mit mir, du mit mir. Ich habe das für mich so ein bisschen aufgenommen als ein Thema für diese Passionszeit, die ja noch ein Stück verbleibt. Dass ich immer wieder, es hat mich nicht losgelassen, dieses Du mit mir gedacht habe. Jesus sagt, du mit mir. Er sagt es einem verurteilten, schon hingerichteten Straftäter. Und da müssen wir keine Verklärung draufsetzen. Es war keiner von den Guten. Aber er sagt es persönlich ihm am Kreuz, weil der sich glaubensvoll an ihn gewendet hat. Einer meiner Gedanken war, eigentlich habe ich das immer andersrum gesehen. Ich und mit Jesus an meiner Seite kann nichts passieren. Aber jetzt sagt er, du mit mir. Nicht nur ich mit dir, du mit mir. Du wolltest mir nachfolgen. Du wolltest mit mir gehen. In der Regel oder oft war das andersrum bei mir. Du mit mir. Es ist eine Ehre, dass ich ihn begleiten darf. Und er bedarf nicht der Ehre, dass er mich begleiten darf. Ich muss da umdenken. Du mit mir. Ich bin kein Poet, aber ich oute mich mal, dass ich immer wieder mal auch einfach ein paar Dinge aufschreibe. So Bruchstücke aus Gedanken, die ich mir dann notiere. Und ich möchte das jetzt auch am Ende dieser Predigt, der Betrachtung von diesem Wort, möchte ich das auch einfach sehr unfertig und bruchstückhaft euch sagen und zusagen und euch einladen, auch dieses Du mit mir mitzunehmen, so ganz persönlich, und euch immer wieder auch von Jesus angesprochen zu fühlen. Du mit mir, was hast du mit mir vor? Wo willst du mit mir hin? Welchen Weg willst du mit mir gehen? Du mit mir. Es gibt ja dann nach der Predigt, wenn ich das richtig im Programm sehe, auch einen Moment der Stille. Vielleicht machen wir das dann einfach und du übernimmst dann nach der Stille wieder. Sollen wir das so machen? Ja. Du mit mir am Kreuz im Paradies. Heute für immer. Du mit mir, heilig im Spott, Retter in Not. Du mit mir, Leben im Sterben, Heilung aller Scherben. Du mit mir, Frieden im Streiten, Güte in allen Zeiten. Du mit mir, Halt im Verzagen, Hoffnung im Klagen. Du mit mir, am Kreuz im Paradies, heute für immer, du mit mir. Amen.